Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir heute hören wollen für diesen zweiten Adventssonntag, er ist die Epistel dieses Sonntages und wir wollen hören auf zwei Verse aus Jakobus 5, nämlich die Verse 7 bis 8. Da heißt es: Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Verse, die uns in wunderbarer Weise noch einmal daran erinnern, dass du bald wiederkommen wirst und dass wir auf dich geduldig warten sollen. Wir wollen dich jetzt bitten, wenn wir die Predigt hören über dieses Jakobuswort, Herr, dass du zu uns sprichst in unsere Situation, in unseren Glauben, in unsere Nachfolge hinein. Und dass wir ganz persönlich deine Stimme vernehmen für das, was uns betrifft, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit. Und so wollen wir dich alle bitten für diese Predigt. Segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, im Konfirmandenunterricht mache ich es ab und an so, dass ich die Konfirmanden noch einmal frage, worum es am Sonntag in der Predigt ging, wenn sie denn da gewesen sind. Das hat vor allen Dingen für mich den Vorteil, dass ich noch mal feststellen kann, ob denn das, was ich gesagt habe, auch tatsächlich hängen geblieben ist. Und wenn die Konfirmanden zwei Tage nach der Predigt nicht mehr sagen können, worum es ging, dann habe ich irgendwas methodisch-didaktisch nicht richtig gemacht. Wenn die allerdings in der Lage sind, die Dinge dann auch zu wiederholen, die Überschrift oder auch die Punkte, die ich benannt habe, dann ist zumindest methodisch und didaktisch einiges gelungen. Ich hatte nun wieder einmal im Konfirmandenunterricht danach gefragt, worum ist es denn eigentlich nochmal gegangen im Gottesdienst, in der Predigt? Und dann ist das auch aufgesagt worden und dann stellt ein Konfirmand eine Frage und sagt: Olli, nur sag mal, warum muss eigentlich jede Predigt drei Punkte haben? Da habe ich einen kleinen Schreck gekriegt, weil dadurch, dass der immer bei mir die Predigten gehört hat, ist bei ihm der Eindruck entstanden, ja, jede Predigt müsse eben drei Punkte haben. Ich habe dann natürlich erklärt, dass das nicht notwendigerweise so sein muss, dass man auch eine Homilie, also eine Nacherzählung machen kann, eine Versexegese, dass man katechetisch Dinge aufbauen kann. Aber dass das, so habe ich dann erklärt, so für mich aus meiner Erfahrung, auch aus dem, was ich rückmeldend zurückbekomme, das System ist, was bei den Menschen am eingängigsten ist. Übrigens auch das, und da bin ich ganz ehrlich, durch das ich am meisten geprägt wurde, die Prediger, die so meine Vorbilder sind, ein Spurgeon, ein Betzel, ein Busch, die haben allesamt alle ihre Predigten so aufgebaut, Überschrift und dann erstens, zweitens, drittens. Und mir ist das immer am eingängigsten gewesen und so wollen wir es auch heute halten. Heute gibt es auch wieder eine Drei-Punkte-Predigt zu eben diesem Text. Eine Überschrift gibt es auch über die Ankunft des Herrn. Und wir wollen erstens hören vom Kommen des Herrn, zweitens vom geduldigen Warten, drittens vom Stärken der Herzen. Das Erste, vom Kommen des Herrn. Und da möchte ich an diesem Punkt über zwei Dinge sprechen. Erstens über die Sicherheit des Kommens. Und zweitens über die Unsicherheit des Zeitpunktes seines Kommens. Das Erste, die Sicherheit seines Kommens. Und das möchte ich uns noch einmal zu Beginn dieser Predigt in diesem ersten Punkt deutlich vor Augen stellen. Wir dürfen ganz, 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 ganz sicher sein, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Genauso sicher, wie wir sind, dass er vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist, genauso sicher dürfen, ja müssen wir sein, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Jesus Christus kommt wieder. Und dieses seiner sein Wiederkommen, seine Ankunft, sie steht nahe bevor, so sagt es unser Text. Und damit ist dieser Text nicht alleine in der Bibel. An vielen Stellen, Alten wie Neuen Testamentes, wird uns das immer wieder mahnend ins Gedächtnis gerufen. Denkt darüber nach, habt es vor Augen. Jesus Christus kommt wieder und diese Wiederkunft steht nahe bevor. In zahlreichen Jesaja-Texten, bei Daniel, in der Endzeitrede im Matthäus-Evangelium, aber auch bei den anderen Evangelien. Bei Paulus im 1. Korintherbrief, im Thessalonicher Brief, in den beiden Thessalonicher Briefen, in der Offenbarung, immer und immer wieder wird das thematisiert und ins Gedächtnis gerufen, der Herr kommt wieder. In Vorbereitung auf diese Predigt, auf diesen Sonntag, habe ich von einem gläubigen Bruder eine Predigt gehört. Er hatte sich die Mühe gemacht, im Neuen Testament alle Verse einmal zu zählen, die sich mit der Wiederkunft des Heilandes beschäftigen. Und er ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder 25. Vers sich damit beschäftigt. Also da sieht man, das ist Zentralthema des Neuen Testamentes. Und nicht nur das, was dieser Bruder herausgefunden hatte, auch die Brüder, die Geschwister, die uns vorangegangen sind im Glauben, als sie das Glaubensbekenntnis, / die Glaubensbekenntnisse verfasst haben, denen war das so wichtig, dass sie es hineingefasst haben. Im Apostolikum heißt es, so wie wir es jeden Sonntag sprechen, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und Heiligabend, wenn wir das Nizänum sprechen, dieses ganz besondere Glaubensbekenntnis, heißt es auch dort, Jesus ist aufgefahren gen Himmel, sitzen zu Rechten des Vaters und er wird wiederkommen mit Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten. Sonntag für Sonntag rufen wir uns das gegenseitig zu, dass Jesus Christus wiederkommen wird, bekennt das die gläubige Gemeinde. Und das Problem dabei ist nur, dass wir das theoretisch wissen, das ist keine Neuigkeit für euch und für sie, aber wir verlieren es so schnell aus unserem tatsächlichen nachfolgenden Glaubensleben. Da spielen viele andere Dinge eine Rolle, dass Gott ein helfender Gott ist, dass er uns zur Seite steht, dass wir Buße zu tun haben, aber dass er ganz, ganz nah, ganz, ganz bald wiederkommen wird, das haben wir ganz häufig nicht auf dem Schirm. Und so möchte ich euch das noch einmal als ersten Punkt dieser Predigt ganz deutlich sagen. Jesus Christus kommt wieder. Habt das auf der Rechnung. Und mit seiner Wiederkunft verbinden sich viele Dinge. Wenn er wiederkommt, dann wird diese Welt untergehen. Diese Welt rettet niemand vor dem Untergang. Keine Klimagesetze, keine Weltkonferenzen, die abgehalten werden. Wenn der Heiland wiederkommen wird, wird dieser Planet, dieses ganze Sonnensystem, das ganze Universum eingepackt werden von ihm, dann wird es untergehen. Und dann wird er eine neue Welt schaffen. Eine perfekte Welt für die, die an ihn glauben, die, wie es bei Jesaja eben ist, diesen heiligen Weg in die neue Welt gehen dürfen. Und er wird andererseits für diejenigen, die nicht an ihn glauben, das Gericht halten. In aller Härte und in aller Brutalität. Wir haben es eben auch nochmal Matthäus-Evangelium gehört, wie er den bösen Knecht zerschlagen wird mit allem, was da ist, wo da nur noch Elend, Heulen und Zähneklappern sein wird. Es wird das Ende allen Leides sein für die Seinen, für seine Gemeinde, aber es wird eben auch der Anbeginn des ewigen Leides seiner Feinde sein. Es wird die Vernichtung des Todes und des Todesreiches sein. Es wird die Vernichtung des Widersachers sein, aber es wird eben auch der Beginn der ewigen Freude für die Kinder Gottes sein. Es ist so vieles, was die Bibel uns offenbart, was passieren wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und das Wunderbare, und so kann man zusammenfassen, für uns, die wir gläubig sind, wir können uns einfach nur drauf freuen. Das ist ganz wichtig. Für uns ist es etwas Wunderbares, etwas Großartiges. Wir dürfen wissen, Jesus kommt wieder. Und diese Ankunft ist, so heißt es hier, nahe. Allerdings, so muss man sich dann fragen, das ist so der zweite Teil dieses Punktes, dieser Text ist geschrieben vor 2000 Jahren von Jakobus und jetzt sind schon 2000 Jahre vergangen und er ist nicht wiedergekommen. Wie müssen wir das denn verstehen? Wir haben eben auch im Matthäus-Evangelium gelesen, gehört im Kapitel 24, dass Jesus sogar sagt, einige stehen hier, die werden das alle erleben. Ja, aber so alt ist ja kein Mensch geworden, die sind ja alle gestorben rein irdisch. Da muss man wissen, wenn man über den Zeitpunkt des Kommens Jesu nachdenkt, dass bei Gott eine andere Zeitrechnung gilt als bei uns. Das wird immer wieder ausdrücklich in der Bibel gesagt, 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Wenn wir dann die 2000 Jahre rechnen wollen, als Jakobus im Heiligen Geist diese Texte geschrieben haben und schauen, dass wir heute im Jahr 2021 sind, dann sind es nicht mal ganz 2 Tage, die vergangen sind. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Ja, und die Bibel geht noch weiter in dem, was sie uns sagt. Die Zeit gibt es bei Gott gar nicht. Zeit ist ja geschaffen. So wie Gott die Welt geschaffen hat und es Zeitpunkt gab, bevor diese Welt gewesen ist, gab es eben auch gar keine Zeit. Die hat Gott geschaffen und die Offenbarung spricht davon, dass er die Zeit auch wieder abschaffen wird. Bei dem Ewigen, der ohne Ende und ohne Anfang ist, gibt es gar keine Zeit. Und wenn uns die Schrift hier Dinge offenbart und sagt, so müssen wir die immer wieder auch so ein Stück weit aus der anderen Dimension her verstehen, dass es dort überhaupt gar keine Zeit gibt. Wenn wir es rein verstehen aus unserem Weltlichen heraus, rein aus der irdischen Perspektive, dann muss man sich in der Tat fragen, ja, wie ist das denn zu begreifen? Und dann kommt man schnell dazu hin, dass dann so Theologen sagen, ja, Parousie, Verzögerung und sonst irgendetwas. Es gibt keine Parousie, Verzögerung, insofern als da die Dinge nicht stimmen würden in der Bibel. Als auf einmal dann die erste Gemeinde anfangen müsste, halt, so wie von manchen Theologen gesagt wird, die Texte dann zu ergänzen. Nein, die Bibel sagt klar und deutlich, das, was wir für eine Verzögerung halten, lest es nach in 2. Petrus 3, hat nur etwas mit der Geduld des Heilandes zu tun. Der möchte, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Und deshalb zieht sich seine Wiederkunft noch hin. Er möchte, dass die, die zu ihm hören, noch missionarischer sind in dieser Welt, damit die, die noch nicht wiedergeboren sind, noch nicht bei ihm sind, gefunden und errettet werden, dass sie nicht dem Gericht anheimfallen. Wir kennen den Zeitpunkt nicht, wir können ihn nicht berechnen. Gott allein, der Vater, weiß es, so sagt es Jesus Christus, auch er, der Sohn, der irdische Jesus, weiß um diesen Zeitpunkt nicht. Und auch das muss man sagen, bei der Berechnung des Zeitpunktes, wenn er kommt, angesichts von Leuten, die kommen und einem sagen, ja, jetzt sind wir in der Endzeit. Was jetzt alles passiert, Wasserlatzel, das müssen Sie doch auch langsam begreifen halt, ne, dass jetzt Endzeit ist. Und dass wir 2022 Silvester nicht mehr leben werden. Also ich gucke Tiere nicht hier, sondern das habe ich in den letzten Wochen häufiger erfahren und gelesen. Leute haben mich angeschrieben und mich genau darauf vermeintlich hingewiesen. Da kann ich immer nur sagen, ich halte es mit Jesus. Der sagt, der Sohn weiß den Zeitpunkt nicht, der Vater allein. Und dann stelle ich mich gerne an die Seite unseres Herrn und Heilandes und sage es, ich, der kleine Pastor Latzel, weiß es erst recht nicht, der Vater allein. Kann sein, dass Jesus noch dieses Jahr wiederkommt. Kann auch sein, dass er nächstes Jahr wiederkommt. Und es kann auch sein, dass all der Wahnsinn, den wir derzeit erleben, mit Teuerungen, mit Pandemie, mit all dem, was passiert, dass das tatsächlich die Endzeit ist. Aber ich weiß es nicht. Ich rechne damit, dass Jesus bald wiederkommt. Aber berechnen kann ich es nicht. Es hat viele großartige Theologen gegeben, die diesem Fehler anheimgefallen sind. Die dachten, und jetzt ist es ganz klar. Jetzt stehen wir in Kapitel 17 der Offenbarung halt, und das passiert jetzt. Ein Martin Luther im Bauernkrieg, der den Papst als Antichristen ausgemacht hatte und der die Berichte der Offenbarung klar zugeordnen konnte in seiner Zeit. Ein Paul Gerhardt, von dem wir eben dieses wunderbare Lied gehört haben, im Wahnsinn der Bauernkriege, was da alles passiert an Verrohung halt. Albrecht Bengel, der Vater des Württemberger Pietismus, brillanter Theologe, großartiger und vollmächtiger Prediger, ganz bibeltreu. Der kam sogar dazu hin, dass er sagen konnte, anhand der Aussagen der Bibel es genau berechnen zu können, 18.06.1836 kommt Jesus Christus wieder. So genau war er in seinen Berechnungen und in seinen Erkenntnissen. Und das dürfen wir feststellen, aus knapp 200 Jahren Distanz, auch er hat daneben gelegen. Deshalb, wir können es nicht berechnen. Aber wir müssen allzeit damit rechnen. Wir müssen beides sagen, von der Bibel her in dieser Ambivalenz. Wir können es nicht berechnen, Aber wir müssen wachsam sein. Wir müssen wachsam sein. Und bitte auch nicht erschrecken lassen von irgendwelchen selbsternannten Propheten, die da kommen und erklären, ja, wir haben jetzt angesichts der aktuellen Dinge die ganz großen Tabellen und Rechnungen und wissen, wann Jesus wiederkommt. Ich lese dazu 2. Thessalonicher 2. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht in eurem Sinn so schnell wanken machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und bevor Jesus Christus wiederkommt, das sagt die Bibel in aller Deutlichkeit, da müssen zwei Dinge passiert sein. Erstens muss der große Abfall geschehen und der Sohn des Verderbens offenbart werden, und alle Menschen müssen das Evangelium gehört haben. So lesen wir es in Matthäus 24. Diese beiden Dinge sind Voraussetzung für das Wiederkommen Jesu Christi. Nun weiß ich nicht, was heute alles möglich ist über das Internet und wie schnell das alles gehen könnte. Auch das ist mir schon ausführlichst erklärt worden. Aber bevor diese beiden Dinge nicht passiert sind, der große Abfall mit der Offenbarung des Bösen und eben mit der Verkündigung des Evangeliums an alle Menschen, zuvor wird Jesus Christus nicht wiederkommen. Und wenn er dann wiederkommen wird, das werden wir dann alle final definitiv erkennen. Wenn die Sterne und die Sonne vom Himmel fallen wird, das wird dann so deutlich sein, dass es da keiner Spekulation mehr darf, dann wissen wir alle, dass wir drin sind. Nochmal, wir müssen damit rechnen, dass er kommt und jederzeit auch bereit sein, dass es eventuell heute Abend noch passiert. Aber wir können es nicht berechnen. In dieser Ambulanz, wo wir sehen, so wie ein Reiter auf dem Pferd sitzt, der immer wieder guckt, dass er weder zur einen noch zur anderen Seite runterfällt. Wir müssen gucken, dass wir das nicht verlieren, aus dem Glauben heraus, dass wir das nicht vor Augen haben, dass Jesus wiederkommt. Aber auch nicht, dass wir uns darin verlieren, dass wir irgendwelche vermeintlich genauen Rechnungen anstellen. Der Herr kommt wieder, dessen dürfen wir uns sicher sein, aber berechnen können wir es nicht. Ein zweites, vom geduldigen Warten. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen geduldig warten. Und da möchte ich uns mal so zwei Gedankenspiele zumuten. Ob wir denn tatsächlich warten, ob wir tatsächlich wachen auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ich möchte euch fragen, erstens in dem ersten Gedankenspiel, wenn ihr Fans der britischen Krone wärt, und die Queen noch einmal nach Deutschland kommen würde und sie hätte gesagt, wenn ich denn komme nach Deutschland, dann werde ich dich besuchen. Und jetzt wäre die Queen in Deutschland und ihr hättet diese Zusage, ihr wüsstet aber nicht, wann sie genau bei euch aufschlägt. Es wäre kein genauer Termin ausgemacht, also jetzt nicht Freitag um 14 Uhr oder Samstag um 18 Uhr, aber die Queen ist in Deutschland. Und sie hätte dir zugesagt, persönlich im Telefonat, in E-Mails und auch noch durch ihre Angestellten, dass sie, wenn sie in Deutschland ist, dich besuchen kommt. Was würdest du tun? Du weißt, sie ist jetzt hier und du musst damit rechnen, dass sie dich aufsucht. Wir würden uns natürlich vorbereiten, wenn wir den Fans der englischen Krone wären. Wir würden das Haus aufräumen halt. Ne? Wir würden ein super Essen vorbereiten. Wir würden gucken, jeden Tag würden wir Mittagessen, Kaffee trinken und Abendessen bereit haben. Und wenn sie den Tag nicht käme, dann kommt sie halt den nächsten. Sie hat es ja gesagt, sie ist die Queen. Wir würden uns darauf vorbereiten. Und das ist meine Frage an euch. Die Queen besucht euch ja nicht, aber wie ist es mit unserem Herrn und Heiland, der euch immer und immer wieder sagen lässt, durch seine Schrift, durch seine Verkündigung, ich komme wieder. Ich komme wieder und werde zu dir kommen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, so heißt es in Sacharja 9. Nicht die Queen kommt, aber dein König kommt. Und das ist meine Frage in diesem Gedankenspiel, wie bist du darauf vorbereitet? Und ein zweites weiterführendes Gedankenspiel, bezogen jetzt auf Jesus, stellt euch vor, wir denken jetzt mal kurz, mittel- und langfristig, ich bin gerne jemand, der so für seine eigenen Finanzen, aber auch für die Entwicklung in der Gemeinde, kurz-, mittel- und langfristig denkt. Wir wollen jetzt mal bezogen auf das Wiederkommen Jesu kurz-, mittel- und langfristig denken. Was würde sich in deinem Leben ändern? Erstens, wenn du ganz kurzfristig wüsstest, morgen kommt Jesus wieder. morgen kommt er wieder. Was würdest du tun? Wie würde dann dein Heute aussehen? Würde sich da etwas ändern gegenüber dem Plan, den du jetzt hast für deinen Tag? Vermutlich ja, wenn du wüsstest, morgen kommt er wieder. Und es gäbe noch so vieles zu tun an Buße, an guten Werken, die du hast liegen lassen. Was würdest du tun, wenn er morgen wiederkommt, kurzfristig gedacht? Was würdest du tun, wenn du definitiv wüsstest, er kommt in 100 Tagen wieder? Es sind noch 3 Monate Zeit. Du weißt ganz genau, 3 Monate bleiben dir in dieser Welt noch, dann kommt Jesus Christus wieder. Wie würden diese nächsten 3 Monate, wie würde es bis Ende Februar bei dir ablaufen? Würdest du dann im Januar noch in Skiurlaub fahren? Oder würdest du am Bahnhof stehen, Menschen von Jesus Christus erzählen? Was würdest du mit deinem Geld machen, mit deiner Zeit? Und auch langfristig gedacht, wenn es nicht 3 Monate, sondern 3 Jahre wären. Du wüsstest aber ganz, 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 ganz definitiv genau. In 1000 Tagen ist der Heiland da. Wie würde deine Nachfolge sich verändern? Nochmal, das eine ist, es zu wissen, dass er wiederkommt. Aber das andere ist wirklich, sich auch darauf einzustellen, es wirklich zu erwarten. Wenn die Bibel sagt, wachet, wartet, dann sollen wir es auch erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt. Und das wird dann etwas mit unserem Leben machen, wenn das tatsächlich präsent ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Die Bibel sagt uns hier durch den Mund des Jakobus, wir sollen es geduldig erwarten. Und wenn er nach einem Tag, wenn er nach 100 Tagen, nach 1000 Tagen nicht wiedergekommen ist, so sollen wir Geduld haben. Dieses Wort Geduld findet sich insgesamt in diesen beiden Versen 3-mal. Wir sollen Geduld haben. Jakobus ist ja einer der ganz Großen der ersten Gemeinde gewesen, vielleicht der Größte. Es gab 3 Säulen in der ersten Gemeinde, Johannes, Petrus und eben Jakobus. Und Jakobus war der Bruder von Jesus. Es ist nicht der Bruder von Johannes, der hingerichtet wird, sondern der, der das schreibt, ist der sogenannte Herrenbruder. Und in der ersten Gemeinde vermutlich sogar derjenige, der die größte Autorität hat. Heute ist der Jakobusbrief so ein bisschen an den Rand gestellt. Das hat mit Luther zu tun, der dem nicht so eine große Wertschätzung gegeben hat, was sehr, sehr schwierig gewesen ist halt. Aber der Jakobusbrief ist natürlich genauso wertvoll wie der Römerbrief oder wie das Buch der Psalmen. Und in der ersten Gemeinde war es aber so, dass dieser Mann die große Autorität war. Und diese große Autorität, der Herrenbruder Jesu, er mahnt uns zur Geduld. Nicht nur hier an dieser Stelle, auch Jakobus 1, da sagt er, wahrer Glaube wirkt Geduld. Und das bezieht sich nicht nur auf die Dinge, auf die wir irdisch warten, wo wir Geduld haben sollen, wenn wir beten und Dinge nicht in Erfüllung gehen. Das gilt ja genauso, dass wir geduldig sein sollen. Nein, er sagt ganz klar, dass eben auch für das Warten auf die Wiederkunft Jesu Christi, die nahe da ist, aber wir geduldig sein sollen in diesem Warten. Das ist ja so eine gewisse Spannung, so eine gewisse dialektische Spannung halt. Auf der einen Seite ist sie nah, auf der anderen Seite sollen wir noch geduldig warten. Das passt nicht ganz dazu, aber so sagt es die Bibel und so rät es uns Jakobus. Und so kann ich es uns nur sagen, ja, habt es am Schirm, aber wartet auch geduldig darauf, aber erwartet es auch. Insofern, als er, dass er tatsächlich dem Raum gibt in eurem Leben, in eurer Nachfolge, in eurem Glauben. Es ist ganz wichtig, dass wir da geduldig sind. Und was wir vor allen Dingen tun sollen, dafür ist, dafür beten. Geduldig immer weiter beten. Das ist das, was Jesus uns lehrt. Jesus selber, als das Vaterunser in der Bergpredigt uns beibringt, da ist das in der 2. Bitte so, dass es da heißt, dein Reich komme. Auch das ist etwas, was wir sehr schnell so einfach runterbeten, wenn wir denn Sonntag für Sonntag oder hoffentlich betet ihr auch jeden Tag das Vaterunser, wenn wir es dann einfach besprechen, dass wir da nicht mehr mit ganzen Gedanken dabei sind. Nein, Jesus lehrt uns, wir sollen immer wieder eben auch beten, dass sein Reich kommen soll. Wir sollen es geduldig erwarten, aber wenn wir es erwarten, dann dürfen und sollen wir Gott auch bitten, dass er es möglichst schnell schicken wolle. Übrigens, die Bibel schließt mit dem Satz, letzter Satz der Bibel, Offenbarung 22, heißt es, Jesus Christus spricht, ich komme bald. Und dann antwortet Johannes, der Jünger im Heiligen Geist, Amen, ja, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das ist das Letzte, was die Bibel sagt. Und das ist das, was wir eben auch im geduldigen Warten immer wieder in unseren Gebeten sagen wollen. Wir wollen immer wieder darum bitten, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Und ich sage, frommen Menschen erkennst du im Gebet sehr schnell daran, wenn der zwei Dinge in seinem Gebet thematisiert. Wir sind ja häufig so in Gebetsgemeinschaften zusammen, dass einmal gedankt wird für das Erlösungswerk auf Golgatha und dass zum anderen gerufen wird um die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn jemand so betet und das immer wieder präsent hat, dann weiß man, dass er ganz tief in biblischer Wahrheit steht. Und so wollen wir auch immer wieder Jesu Christi bitten, dass er wiederkommt und geduldig das erwarten, was dann an Wunderbaren er für uns bereithält. Vom geduldigen Warten. Ein drittes, vom Stärken der Herzen. So heißt es hier, so seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Das weiß Jakobus schon zur damaligen Zeit, dass eben die Leute darin weich werden, dass sie das vergessen, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dass wir uns da gegenseitig und für uns selber stärken sollen in eurem Herzen, dass wir darin fest werden. Wir sollen unsere geistlichen Herzen, hier spricht ja Jakobus von dem inwendigen Menschen, das tut die Bibel im Neuen Testament immer wieder, dass sie vom inwendigen Menschen spricht und die Organe da anspricht, etwa wenn es heißt, nun seht auf Jesus, den wir hier in dieser Welt ja gar nicht mehr sehen können, aber hier eben auch bei den Herzen halt, dass wir die stärken. Wie man körperlich das Herz stärkt, das wissen wir alle. Also, dass wir etwas tun sollen für das vermeintlich wichtigste Organ, was wir haben, in unserem Körper halt, dass wir das stärken sollen, das wissen wir alle. Also da sagt uns der Arzt, musst du regelmäßig Ausdauersport machen, da kannst du dein Herz stärken. Da darfst du nicht rauchen, da musst du genügend Omega-3-Fettsäuren zu dir nehmen, da musst du genügend Schlaf haben halt. Also wenn du das berücksichtigst, dann stärkst du dein leibliches Herz. Und genauso für die Stärkung des leiblichen Herzens gilt es für die Stärkung des geistlichen Herzens. Da gibt es gewisse Dinge zu tun, mit denen du das geistliche Herz stärken kannst, damit es fest wird in Jesus Christus und dass du ausgerichtet bist auf die Ankunft des Herrn. Und das Erste, was wir tun können, um unser geistliches Herz zu stärken, ist, dass wir um die Gnade Gottes bitten. Also das körperliche Herz zu trainieren, das können wir selber machen. Aber dass das geistliche Herz stark wird, das können wir nur durch die Gnade Gottes, nicht meine eigene theologische Erkenntnis, sondern das, was die Bibel sagt. In Hebräer 13 heißt es, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre umhertreiben. Jetzt kommt es, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, gestärkt werde, welches geschieht durch Gnade. Also das Starkwerden, das Festwerden des Herzens geschieht durch Gnade. Wir haben es auch eben gehört im letzten Satz der Bibel, ich lese ihn nochmal, Jesus Christus spricht, ich komme bald, Amen, ja komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Da ist eine ganz enge Verquickung zwischen dem Kommen Jesu, dem Festwerden darin und der Gnade Jesu Christi. Es ist also Gnade Gottes, wenn unser Herz fest wird. Und wenn ihr möchtet, dass euer Herz gestärkt wird, dann bittet Gott um seine Gnade. Dann geht auf die Knie, faltet die Hände und betet, Herr, mach mein Herz fest darin. Mach es stark darin, in dir und deinem Wort und darin, dass du wiederkommst. Da Gott um diese Gnade bitten. Und das ist ein Gnadengeschenk, wenn wir das vor Augen haben. Wenn wir nicht zu denen gehören, die sich in dieser Welt verlieren, sondern wenn wir immer wieder in allem Denken, in allen Überlegungen, in allem Trachten die Wiederkunft Jesu Christi vor Augen haben. Gnade Gottes ist es, wenn wir stark werden am Herzen. Aber nicht nur durch die Gnade Gottes, sondern eben auch durch die Geschwister werden wir gestärkt. Eben darin, dass Jesus Christus wiederkommt. Ich habe heute versucht, in diesem Gottesdienst euch zu stärken. Und das ist mein Auftrag als Pastor. Wir haben eben gehört in der Lesung, Jesaja 35, stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie. Dieser Gottesdienst, soweit ich ihn bedingen konnte, ist ein Versuch, euch darin zu stärken und festzumachen, dass ihr neu Jesus Christus vor Augen habt, dass er wiederkommt. Als Jesus zu Petrus spricht, als er das Bekenntnis zu ihm abgelegt hat, zu sagen, da sagt er, wenn du dich der einst bekehrst, so stärke deine Brüder. Das ist der Auftrag für Petrus, aber mit auch an die ganze Gemeinde, dass wir einander stärken, immer wieder ausrichten auf Jesus, dass er wiederkommen wird. Nicht nur auf das, dass er hilft, das ist auch wichtig, gar keine Frage, aber dass er wiederkommen wird, dass wir in all dem Elend eine Perspektive haben, wenn wir Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen, wenn Dinge in dieser Welt für uns final zu Ende gegangen sind, dass wir wissen, es gibt noch etwas, was größer ist, die Wiederkunft Jesu Christi und das ewige Leben bei ihm. So wunderbar, wenn man da erstmal einen Blick für kriegt, und bitte nehmt mal zu Hause eine Konkordanz und schlagt mal nach Stärkung. Also wo überall in der Bibel von Stärkung die Rede ist, halt. Ich lese gerade das Esra-Buch nochmal in meiner Bibel lese. Da ist es so, dass der Tempelbau angefangen hat und dass er dann wieder verboten wird und die sind ganz verzweifelt in Jerusalem. Dann heißt es dann eben von den Propheten Haggai und Sacharja und sie kamen und stärkten die Gemeinde. Sie richteten sie auf die wunderbare Zukunft bei Gott. Frau Apostel Paulus heißt es auf der ersten Missionsreise, als sie dann in Lystra, Ikonion und Antiochia gewesen sind, dass sie zurückkehren und diese drei Städte wieder aufsuchten und da die Gemeinden, die sie gegründet hatten, und stärkten die Seelen der Jünger. Das ist so ein Begriff, der kommt bei Paulus in den Missionsreisen immer wieder vor. Sie stärkten die Seelen der Jünger. Und das immer wieder damit, dass sie ausgerichtet haben über all das Irdische auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und auch Paulus selber braucht diese Stärkung. Es gibt ein ganz wunderbares Wort, als er da auf der Gefangenenreise ist, Apostelgeschichte 28 halt, als er dann sieht, wie aus Rom Brüder ihm entgegenkommen, die er gar nicht sieht, dann heißt es, als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann neu Zuversicht. Das heißt, da wurde er gestärkt. Das ist so wichtig, dass wir, die wir zu Jesus gehören, uns gegenseitig stärken im Glauben. Dass wir uns immer wieder auferbauen, weil wir immer wieder wankend und schwach werden. Und das ist wichtig, wenn eine Schwester, wenn ein Bruder da ist und uns neu ausrichtet auf den Heiland und sagt, bei all deinem Elend, ich will es nicht kleinreden, aber ich will groß sprechen eben von der Perspektive, die wir haben in Jesus Christus. Es gibt mehr als das Elend dieser Welt. Jesus Christus, den auferstandenen und lebendigen Herrn, darin zu stärken, dass er wiederkommen wird und dass die, die gestorben sind, dessen schon anteilig sind. Das haben wir eben gelesen, Matthäus 24. Einige stehen hier, die werden das erleben. In unserer Gemeinde, der wir befreundet sind hier in Bremen, die syrisch-arabische Gemeinde, ist von dem Gemeindeleiter, dem Karim Yosef, die Tochter letzte Woche verstorben, mit 22 Jahren. Ganz bitterer Tod, das kann sich jeder vorstellen. Die Familie ist ganz stark im Glauben, aber das tut auch weh. Ich war Donnerstag bei ihm, da waren viele Brüder und Schwestern, das ganze Haus war voll. Wir haben gesungen und gebetet und haben versucht, die Familie darin zu stärken, dass sie wissen, es gibt mehr als das Irdische. Und das ist so wichtig, gerade in den schweren Zeiten unseres Lebens, dass wir uns darüber einfach immer wieder im Klaren sind, felsenfest, das ist nicht alles. Jesus Christus kommt wieder und wenn wir sterben, sind wir schon bei ihm, da werden wir all dieser Dinge teilhaftig, dass er das ganz großartig ist. Ich habe gestern diese Predigt so endgefinisht und dann kriegte ich eine E-Mail, die zeigt mir an, habe ich die E-Mail ausgemacht, war ein amerikanischer Pastor aus Kaiserslautern, Dr. Kerens, und der hat dann geschlossen, das war so wunderbar, das passte genauso hin, hat er geschrieben, als letztes Wort, lieben Gruß an dich, Olli, und dann, our king is coming soon, the finish line is in sight, the finish line is in sight. Und da möchte ich euch stärken, für all das Elend, in dem ihr seid. Unser Gott kommt und die Ziellinie, die ist für euch schon, wenn ihr zu Jesus gehört, in Sichtweite. Dauert nicht mehr lange, dann werden wir das Kommen des Heilandes erleben, dessen dürfen wir sicher sein, die Ankunft des Herrn ist nahe. Also Gott stärkt uns die Herzen durch die Gnade Gottes, durch die Geschwister und durch sein Wort. Als letztes noch, da heißt es in der Bibel, ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet, stärke mich durch dein Wort. Das wisst ihr ja, das wiederhole ich immer wieder, fast jede Predigt. Ihr müsst im Wort Gottes lesen, ihr müsst im Wort Gottes lesen, ihr müsst im Wort Gottes lesen. Und auch hier, wenn ihr Stärkung eurer Seele haben wollt, Stärkung eures Herzens, dann müsst ihr in der Bibel lesen, ausrichten lassen, neu auf Jesus Christus. Und ich darf das mir heute rausnehmen für diejenigen, die momentan so ein bisschen Schwächephase im Glauben haben, die nicht ausgerichtet sind auf Jesus Christus. Ich möchte euch für eure nicht einfache Situation so auf den geistlichen Rezeptblock 3 Psalmen heute draufschreiben. 3 Psalmen, die ihr einfach in der nächsten Woche mal lest. Jeden Tag, jeden dieser 3 Psalmen. Und da werdet ihr erleben, wie ihr gestärkt werdet, ausgerichtet werdet, neu auf Jesus Christus hin. Die Psalme 27, 34 und 91. 27, 34 und 91. Lest diese drei Psalme und stärkt euch durch das Wort. Das ist genau dasselbe wie der Ausdauersport fürs körperliche Herz. Wenn ich richtig mich trainiere, da wird mein Herz trainiert und da werde ich stärker. Und wir werden stärker, nicht, dass wir irgendwelche Runden am Sportplatz drehen, sondern wir werden stärker durch das Wort. Und wenn ihr, wie gesagt, angefochten seid, dann diese drei Stärkungsworte für die nächste Zeit, Psalm 27, Psalm 34, Psalm 91, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr geduldig seid bis zur Ankunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Begonnen habe ich diese Predigt mit dieser kurzen Anekdote darüber, was im Konfirmandenunterricht passiert ist, wo der Konfirmand die Frage hatte, ob es denn dann immer drei Punkte sein müssen. Nein, sie müssen es nicht sein, aber für die nächste Woche dürfen sie es für dich sein. Diese drei Punkte, die dich begleiten dürfen durch diese Woche über die Ankunft des Herrn. Dass du nochmal nachdenkst in der nächsten Woche ganz intensiv über das Kommen des Herrn, dass du geduldig warten sollst auf das Herrn und dass du dein Herz stärken sollst darin, dass er getrost wiederkommen wird. Und so möchte ich noch einmal uns den Predigtext zurufen, abschließend Jakobus 5, Vers 7 bis 8. Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.